Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Mit diesem Wochenspruch aus Jesaja 6, Vers 3 möchte ich Sie herzlich zum heutigen Gottesdienst hier begrüßen. Ich möchte auch noch den anderen Vers vorlesen, und zwar steht er in Habakuk 3, Vers 19, der alttestamentliche Spruch: Der Herr ist meine Kraft. Und das wünsche ich mir für diesen Gottesdienst, dass wir erfahren, dass der Herr meine Kraft ist. Denn Kraft ist nötig, Kraft ist erforderlich. Der Gottesdienst heute lautet, oder das Thema lautet: Liebevoll leben, Vergebung befreit. Beziehungsweise wir hatten auch einen Arbeitstitel und der hieß: Vergebung zerreißt Ketten. Und um Ketten zu zerreißen, braucht man Kraft. Und das mit so einer Kette, ne? Ich habe mal sowas mitgebracht. Das ist was anderes als Bindfaden oder ein Stückchen Schnur. Und manchmal ist es vielleicht so, dass wir mit unserem Leben oder wir so ein bisschen an der Sünde angekettet sind. Und jetzt brauche ich mal einen starken Mann, vielleicht der Jürgen. Der Jürgen sitzt da vorne. Jürgen, komm doch mal kurz nach vorne. Einfach um das mal zu demonstrieren. Der Jürgen hält jetzt diese Kette fest und ich versuche mich jetzt mal von der Kette zu befreien und wir ziehen und nichts passiert. Beziehungsweise wir ja, danke schön, das reicht. Aber auf jeden Fall, die Kette ist sehr stabil. Man ist ja nicht umsonst irgendwo angekettet und kommt da nicht los. Man hätte jetzt großes Werkzeug aufbieten können, um diese Kette vielleicht zu durchtrennen. Arne Völkel wird in der Predigt auch auf diese Kette eingehen und ja, letztendlich erarbeiten, dass Jesus uns von den Ketten, die uns an die Sünde festmachen, befreien kann. Zu Beginn des Gottesdienstes wollen wir ein Lied singen. Das Lied haben wir vor 2, 3 Wochen auch schon mal gesungen. Das war, glaube ich, das erste Mal in der Gemeinde. Tagesanfang hell und still. Das ist ein Lied, mit dem man gut in den Tag hineinkommt. Und da die Gemeinde das noch nicht so gut kennt, werden die Esther und ich das jetzt gesanglich versuchen zu unterstützen. Und die Laila wird das am Klavier spielen. Jetzt brauche ich das Liederbuch.
Thank you.
Dankeschön. So, jetzt bitte ich den Manuel nach vorne. Ich gebe dir mal das Mikro.
Okay. Genau, so geht das ganz gut.
So geht das gut, ja. Ne? Ja, ich möchte euch Manuel vorstellen. Manuel hat uns angefragt, ob er denn in die Gemeinde aufgenommen werden darf. Und da haben wir natürlich nicht Nein gesagt. Ich finde das auch immer schön, wenn jüngere Leute sich also für die Aufnahme in die Gemeinde melden. Ja, Manuel, vielleicht kannst du einfach mal ein paar Worte zu dir sagen, wo du so herkommst, warum du in Dortmund bist, wie du in diese Gemeinde gekommen bist. So ein paar Takte.
Also ich komme eigentlich aus Schalksmühle, das so im Sauerland, liegt so zwischen Hagen und Lüdenscheid, also ein ganz schönes Dörfchen. Genau, und ich studiere jetzt seit Oktober 2013 hier Bauingenieurwesen an der TU und deshalb bin ich überhaupt so nach Dortmund gekommen und wohne dann auch seitdem hier. Und hier in die Gemeinde bin ich durch den Crossover gekommen, genau, da bin ich dann auch so ziemlich schnell gelandet.
Crossover, hast du gerade erwähnt. Crossover, das ist ja auch was, wo du dich sehr stark engagierst. Du bist ja im Mitarbeiterkreis. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, was Crossover für dich bedeutet.
Also Crossover bedeutet für mich eine super gute Gemeinschaft mit richtig tollen Leuten. Ich finde das echt richtig genial, da dass wir so eine gute Zeit zusammen haben und dass es einfach so aufbauend ist, mit den Leuten sich da so zu treffen. Ja, das bedeutet das für mich. Also es ist echt eine Leidenschaft, so dann mit den Leuten da zusammen zu sein und einfach sonntags abends aufzutanken.
Du hast gesagt, du studierst in Dortmund. Wie lange wirst du auf jeden Fall jetzt noch während des Studiums in Dortmund sein? Weil meistens ist es ja so, danach geht man dann vielleicht in eine andere Stadt oder vielleicht bleibst du auch in Dortmund, das wäre sehr schön.
Ja, also ich bin jetzt ja schon 1,5 Jahre hier, ja. Und wenn man das Studium in Regelstudienzeit schafft, was eigentlich so gut wie niemand schafft, dann schafft man das vielleicht in 5 Jahren. Also werde ich wahrscheinlich bestimmt noch so, also 6 Jahre dafür brauchen oder so. Also
4,5 oder so. Das ist schön, das freut uns auf der einen Seite, auf der anderen Seite wünschen wir dir natürlich auch für dein Studium alles Gute. Danke. Und Gottes Segen. Und wir freuen uns sehr, dass du letztendlich zu uns kommen möchtest. Der Manuel wird also von der Freien Evangelischen Gemeinde Schalksmühle überwiesen, hier zu uns. Und im nächsten Abendmahl werden wir ihn dann in die Gemeinde aufnehmen. Gut, schönen Dank. Danke. Jetzt muss ich mal... Ist heute für mich ein sportlicher Gottesdienst. Was wir eben vergessen haben, das ist die Kollekte. Ich denke, die holen wir jetzt einfach nach und gehen jetzt in die Anbetungszeit. Wir werden also heute die Anbetungszeit vor der Predigt haben.
Ganz gut, dann können wir die Kollekte vielleicht nutzen, einfach um das erste Lied einfach einmal vorzusingen, weil ich weiß nicht, ob das erste Lied so sehr bekannt ist. Das heißt, Herr, wir wollen dir begegnen, danken dir für deinen Segen. Das ist ja auch der Anspruch unseres Gottesdienstes. Wir wollen Gott begegnen. Wir wollen ihm begegnen, in seiner Herrlichkeit ihn erleben als den, der uns zu sich gezogen hat und uns frei gemacht hat. Und wir üben das einfach während der Kollekte.
Und so.
das haben wir alle erlebt. Du hast uns verändert. Wir haben es erlebt, Herr, dass du uns vergibst, Herr, und wir erleben es immer wieder. Wir erleben immer wieder, Herr, dass wir so kommen dürfen, wie wir sind, und dass du uns annimmst, Herr, und dass du uns frei machst von Dingen, die uns binden. Danke, Herr, dass du so ein liebender Gott bist.
Liebe voll Leben, Vergebung befreit. Liebe voll Leben, Vergebung befreit. Es geht um diese Ketten, von denen wir Anfang des Gottesdienstes hörten, diese schweren Ketten, die uns gefangen halten, die uns binden an Sünde, und zwar Schuld derart, dass wir selber schuldig wurden an andere Menschen, aber auch Schuld derart, dass andere Menschen an uns schuldig wurden. Und wenn du mal einen Augenblick überlegst und dir Gedanken darüber machst, dann fällt dir mit Sicherheit etwas ein, wo dich Menschen verletzt haben, wo du bloßgestellt wurdest, vielleicht mitten der Klasse, in der Schulklasse. Lehrer hat dich nach vorne gerufen, große Lachattacke, du standst hilflos vor der Tafel, verzweifelt. Sowas passiert. Ausgesetzt auf dem Schulhof, andere machen ihre Scherze über dich, sagen, du bist zu groß, du bist zu klein, zu dünn oder was auch immer. Der eine und andere unter uns wird hier sein und sagen, ich habe Verletzung erlebt, etwas, was es zu vergeben gilt. Es will mir aber nicht richtig gelingen. Ich wurde missbraucht, ich wurde hinten angestellt, andere waren immer wichtiger als ich. Ich wurde nicht ernst genommen in meinen Anliegen. Vielleicht ist hier jemand unter uns, der sagt, in meinem Elternhaus war es so, dass getan wurde, was der Vater wollte, argumentiert wurde nicht und ich habe das ständig als eine Erniedrigung erlebt. Nicht wenige Menschen leiden daran, dass bis heute in ihren Familien Unrecht nicht beim Namen genannt wird, dass es verheimlicht bleibt und dass man darüber nicht redet. Und wenn es zur Sprache kommt, dann fangen die Verteidigungstriaden an und man geht und du gehst völlig verzweifelt nach Haus, weil du sagst, es hat wieder nichts gebracht. Vergebung ist notwendig, wo wir gezwungen wurden zu Dingen, die wir nicht wollten. Mancher leidet auch daran, dass er gezwungen wurde zu glauben oder fromm zu tun. Auch damit verbindet sich für viele Menschen so etwas wie eine religiöse Verletzung. Vielleicht hast du etwas zu vergeben, wo du vernachlässigt wurdest, weil man sich nicht um dich kümmerte. Oder andere, die es erlebt haben, dass man sich übermäßig gekümmert hat und du so nie deinen Weg finden konntest, weil dazu keine Freiheit war. Du warst immer normiert, immer eingespannt in die Erwartungen der anderen. Und das trägst du heute mit dir rum, schleppst es mit dir rum wie eine Kette, die dich bindet an diese Schuld, die dir angetan wurde und die du bis heute nicht vergeben konntest. Was hat dich verletzt? Was sind die Dinge, die es für dich gilt zu vergeben? Darüber möchte ich heute Morgen mit euch, mit dir nachdenken, mit diesem Bibelwort, das ihr in Händen haltet, wie ich auch, nämlich Vater unser im Himmel, vergib uns unsere Schuld, so wie wir denen vergeben, die uns gegenüber schuldig geworden sind. Das hast du vielleicht schon ganz oft gebetet, das steht so im Vater unser. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vergib uns unsere Schuld, so wie wir denen vergeben, die uns gegenüber schuldig geworden sind. Oft gebetet, vielfach unverstanden geblieben, ganz häufig nicht im Herzen angekommen. Darüber möchte ich mit euch nachdenken, was dieses Bibelwort bedeutet, weil ich glaube, es ist ein ganz zentral, fundamental wichtiges in der Bibel. Und dieses Thema wird auch vielfach wiederholt. Jesus hat es benannt, später in den Briefen wird es auch erwähnt, den neutestamentlichen Briefen. Vergebt einander, so wie Christus uns vergeben hat, schreibt einmal der Paulus an die Gemeinschaft der Christen. Und wenn ich über das Thema Vergebung mit Christen spreche, dann fällt mir auf, dass sie häufig dabei an die Menschen denken, die ebenfalls Christen sind. Ich bin Christ, du bist Christ und deswegen soll ich dir vergeben. Aber ihr Lieben, es geht Jesus um sehr viel mehr. Es geht nicht nur um die Menschen, die wie du an Jesus Christus glauben, dass du ihnen vergibst, sondern dass du allen Menschen vergibst, auch den Nichtchristen. Und das weckt in uns vielfach die Frage, weshalb soll ich vergeben? Vielleicht kennst du diese Frage. Du weißt genau, wovon ich rede, was dich belastet, schon lange du mit dir trägst an solcher unvergebenen Schuld, aber du fragst dich und stammst vielleicht wie ein Kind auf dem Boden und sagst, verdammt nochmal, warum soll ich denn vergeben? Mir wurde doch Unrecht getan. Warum soll ich vergeben? Was ich zu erwarten habe, sagst du vielleicht, ist doch, dass sich endlich Gerechtigkeit durchsetzt. Was ich erwarte und wo ich ein Recht drauf habe, ist doch, dass endlich ein Eingeständnis meines Schuldigers kommt. Also des Menschen, der an mir schuldig wurde. Dass der endlich mal dazu steht und sagt, ja, tut mir leid, bitte vergib mir. Weshalb sollte ich vergeben? Vielleicht hast du den Wunsch, dass endlich die Wahrheit ausgesprochen wird, etwa in eurem Familiengefüge. Und dass diese Wahrheit auch mal Bestand hat, dass sie bestehen bleibt, dass sie von allen akzeptiert, realisiert und angenommen wird. Und du wartest darauf, Jahr für Jahr, immer wieder neu. Und du kämpfst als Christ mit diesem Wort, ich soll vergeben. Aber weshalb um alles in der Welt soll ich das tun, wo ein anderer an mir schuldig wurde? Und wenn du tief in dich hineinhörst, wirst du wahrscheinlich so etwas spüren wie den Wunsch nach Vergeltung und Strafe. Ich will nicht vergeben. Ich will Gerechtigkeit und Strafe. Ich will Verurteilung. Ich möchte, dass der, der an mir schuldig wird, Erniedrigung erfährt. Und ich möchte als ein Gerechtfertigter rausgehen. Erhobenen Hauptes. Ich kenne all diese Gefühle und sie haben in meinem Leben lange eine ganz wesentliche Rolle gespielt. Aber ich möchte heute Morgen diese erste Frage mit euch klären, weil die mir sehr wichtig ist. Weshalb soll ich überhaupt vergeben? Und ich glaube, wir finden am besten eine Antwort darauf, indem wir mal ganz anders uns was fragen, nämlich, was geschieht denn, wenn Schuld unvergeben bleibt? Warum ist das Jesus so wichtig, dass wir vergeben, wie uns vergeben wurde? Will Jesus dich damit drangsalieren und sagt so, das ist der Lackmustest des Christseins, du musst vergeben gegen alle Gefühle, mach das jetzt und dann bist du richtig. Was ist es, weshalb ist das Jesus so wichtig, dass wir vergeben? Also was geschieht, wenn Sünde unvergeben bleibt? Ich habe mich als Künstler betätigt und habe ein Haus gemalt und dieses Haus steht mir für das Stichwort bei mir zu Hause. Wenn du magst, kannst du einen Stift dabei hast, auf deinem Zettel jetzt das Haus mitmalen. Bei mir zu Hause, das ist mein Lebenshaus und ich möchte gerne bei mir zu Hause sein. Und ich möchte gerne mich in den vielen Räumen meines Hauses frei und offen bewegen können. Und zu meinem Lebenshaus gehört es, dass ich rational, also mit, dass ich mir Gedanken über das Leben mache, rational unterwegs bin und ich bin auch emotional, gefühlsmäßig unterwegs. All das findet in meinem Lebenshaus statt. Und ich bin bei mir zu Hause, weil beides zusammenkommt, das Nachdenken und das entsprechende Fühlen. In diesem Lebenshaus dazu gehören die Pläne und die Entscheidungen, die wir treffen. Ganz wesentlich dazu gehören aber unsere Beziehungen. Und zwar die Beziehungen, ich sagte es schon, zu Christen und zu Nichtchristen. Denn sehr viele Menschen haben einen Einfluss auf dein Leben gehabt bis zu deinem heutigen Lebenstag. Ich werde kommenden Monat 56 und da könnt ihr euch vorstellen, da sind schon ziemlich viele Menschen mit mir unterwegs gewesen. Und diese Menschen haben ihre Spuren in meinem Leben hinterlassen. Gute und weniger gute. Beziehungen sind wesentlich in meinem Beziehungshaus, in meinem Lebenshaus. Wenn ich bei mir zu Hause bin, dann habe ich sowas wie eine innere Heimat gefunden. Darum geht es mir jetzt. Um dieses innere Lebenshaus, nicht um deine Wohnung oder dein Haus, in dem du wohnst. Sondern, wie wir es eben in einem Lied gesungen haben, dass wir einen Heimatort gefunden haben, eine Beheimatung. In diesem Feld finden, das ist quasi mein Wohnbereich. In diesem Wohnbereich geschehen alle meine Beziehungen mit anderen Menschen, mit denen ich unterwegs bin. Und in diesem Wohnbereich geschieht und ist geschehen das, was wir Schuld und Sünde nennen. Und zwar derart, dass ich andere Menschen verletzt habe, aber auch derart, dass andere Menschen mich verletzten. Und da sind wir beim Thema Vergebung. In diesem Wohnbereich kam es zu Verletzungen, kam es zu Schuld, wurden Menschen an mir schuldig, ein Schuldiger, wie es im Vaterunser heißt, vergib uns, wie wir vergeben den Schuldigern, ist ein Mensch, der mit dir in Beziehung steht. Ein Schuldiger ist ein Mensch, der mit dir in Beziehung steht. Und dann habe ich hier noch ein unteres hingemalt, das ist der emotionale Keller. Und in diesem emotionalen Keller, da haben wir all das uns gemerkt und verinnerlicht und gespeichert, was wir an Gefühlen hatten, an guten und an negativen. Was in meinem Leben eine wesentliche Rolle spielte, und das hat mich daran gehindert, geistlich weiterzuwachsen und auch als Mensch weiterzukommen, mich als Mensch, als Arne persönlich zu entwickeln, war, dass in diesem emotionalen Keller sehr viel Unordnung bestand. Da waren sehr viele verdrängte Gefühle und sehr viel unvergebene Schuld. Und verdrängte Gefühle und unvergebene Schuld machen dir garantiert in deinem Leben ganz viel Ärger. Verdrängte Gefühle und unvergebene Schuld machen dir in deinem Leben jede Menge Ärger. Dieser emotionale Keller beinhaltet nämlich darin, da finden sich so Stätten, so Brutstätten, so ein Bacillus-Wirrwarr von unverheilten Wunden, die deiner Seele zugefügt wurden und die begonnen haben zu eitern. Stell dir das so vor. Wenn du mal eine Verwundung hattest, ich hatte jetzt furchtbare Zahnschmerzen, war grauenhaft. Echt, bin die Wände hochgegangen. Entzündung im Kiefer. Bakterien. So weit, so gut. Aber in der Seele gibt es Ähnliches. Das ist ebenfalls wie ein Eiter der Seele und der sickert immer wieder rein und raus und es schmerzt unglaublich. Verletzte Gefühle. Jesus spricht davon, von diesen Verletzungen auch an vielen Stellen in seinen Gleichnissen, wenn er mit dem Menschen spricht, geht er immer wieder darauf ein, auf diesen emotionalen Keller, auf diese tiefen Verwundungen, verletzte Gefühle, und daraus resultiert fortgesetzter Schmerz. Und das habe ich hier mal auf diese Linie gemalt, damit meine ich, verletzte Gefühle, dazu gehört unvergebene Schuld. VG, verletzte Gefühle, unvergebene Schuld. Viele verletzte Gefühle hängen mit unvergebener Schuld zusammen. Beides gehört zusammen. Und jetzt passiert Folgendes. Was früher geschah, was man dir angetan hat, ich weiß nicht wann, letzte Woche oder vor 5 Jahren, das wirst du beobachten, genauso wie ich das von mir kenne. Diese unvergebene Schuld hat die böse Angewohnheit, immer wieder aus dem Keller hervorzukommen und in die heutigen Beziehungen hineinzuschwappen. Und plötzlich ist diese unvergebene Schuld heute in einer aktuellen Lebenssituation. Du begegnest einen Menschen und das, was hier ein völlig anderer Mensch hat, plötzlich taucht das Alte, die alte Geschichte taucht wieder auf. Ich habe in meinem Leben enorme Probleme gehabt, früher mit machtvollen Menschen. Das war für mich der Horror. Ich habe sie gehasst. Es gibt ja Menschen, die sind so unglaublich selbstgefällig, machtvoll selbstgefällig. Die denken, ich bin schön, ich bin richtig, du bist doof, alle sind doof, ich bin gut, du bist blöd. Oh, wie habe ich die gehasst? Und an die kommt man überhaupt nicht ran. Und immer wenn ich einem solchen Menschen begegnete, schwupp kam meine alte Erfahrung hier und hier gab es eine Riesenkatastrophe. Das wäre aber gar nicht nötig gewesen, sondern es geschah immer wieder als Reflex auf Vergangenes. Und du wirst das mit deinen Verletzungen unvergebener Schuld kennen. Sie tauchen immer wieder auf und schlagen unvermindert ihren Bogen in deine heutige Gegenwart. Das heißt, der Schmerz der Verletzung, der unvergebenen Schuld, wiederholt sich immer und immer und immer wieder. Was geschieht, wenn Schuld unvergeben bleibt, war unsere Ausgangsfrage. Das geschieht. Und weshalb ist es Jesus so wichtig, dass wir unseren Schuldigen vergeben, ist, dass das nicht mehr geschieht, dass diese Kette des Schuldzusammenhangs zerrissen wird. Den haben wir eben gesehen. Das kriegen wir nicht alleine gelöst. Dazu brauchen wir einen Stärkeren. Vielleicht sagst du, ich kann aber nicht vergeben. Und mir sind manche Menschen begegnet und ich habe das selber auch lange Zeit gedacht, ich kann das nicht vergeben. Und wenn wir so sagen, ich kann das nicht vergeben, dann wollen wir eigentlich sagen, ich will das nicht vergeben. Das ist so ein Gefühl wie, das ist mein Besitz. Ich habe ein Recht darauf, diese Schuld festzuhalten. Ich habe ein Recht darauf, meinen Schuldigern in Haft zu nehmen. Nur tut dir das gut? Für mich habe ich festgestellt, es tat mir überhaupt nicht gut. Und ich habe gelernt, der andere wusste überhaupt nichts von dieser Schuld. Und wenn, hätte er es nie und nimmer zugegeben, denn es war ein absoluter Machtmensch. Und da sind Gespräche stattgefunden, Stellvertretergespräche für mich, alles Banane. Keinerlei Schuldeinsicht und Schulderkenntnis. Und deswegen dieser Gedanke, diese Absicht, dieser Wille, ich will, ich kann nicht vergeben. Ich nehme das sehr ernst, wenn mir Menschen das sagen, weil ich weiß, dass wir es tatsächlich so fühlen. Ich kann das nicht. Und ich möchte eine erste Hilfe dir geben, die mir immer wieder auch begegnet und in meinem eigenen Leben eine Rolle spielte. Ich habe gelernt, biblisch, theologisch heißt vergeben, nicht vergessen. Jesus verlangt von dir nicht, vergiss das, was war. Das würde ja heißen, Jesus verlangt von dir früh einsetzenden Alzheimer oder Demenz. Gedächtnisverlust. Also ihr Lieben, Wiedergeburt durch Jesus Christus hat nichts mit Gedächtnisverlust zu tun. Jesus verlangt von dir nicht, dass du vergisst, sondern sein Gebot, seine Aufforderung, seine befreiende Botschaft ist, vergib deinem Schuldiger. Und das habe ich in einem zweiten Bild mal versucht darzustellen. Das ist wieder unser Lebenshaus, das kennen wir schon. Darin steht wesentlich die Aufforderung Jesu, vergib. Und daneben erkennt ihr, wer hat es erraten? Das ist Joe Blatter. Josef Blatter. Josef Blatter hat kein Schuldgefühl. Keine Schuldeinsicht. Der sagt, ja, ich bin Schweizer und ich lasse mich wieder wählen. Ja, und ich werde auch gewählt. Willst du sehen? Und er ist wieder gewählt worden. Er ist so der typische Joe Blatter deines Lebens. Der Joe, der vor deinem Lebenshaus steht und immer wieder ganz schweizerisch nett mit dir spricht. aber immer auch wieder sein ätzendes Gift in deine Venen fließen lässt. Das ist dein Schuldiger. Nenn ihn Joe Blatter oder keine Ahnung. Ich kenne deinen Joe nicht. Vielleicht hast du so eine ganze Truppe da sogar stehen. Aber ich bin sicher, dass jeder Mensch einen Joe Blatter hat. Und manche von uns mehrere. Und die stehen vor deinem Lebenshaus und Jesus fordert dich auf, vergib deinem Schuldiger, so wie ich dir vergeben habe. Und du sagst, ich kann und ich will das nicht. Das Erste, was ich gesagt hatte, vergeben bedeutet nicht vergessen. Und das Zweite, wo endet deine Macht? Deine Macht, und das ist sehr wichtig, glaube ich, wenn wir über Vergebung sprechen, deine Macht endet hier. Über Joe Blatter, über deinen Joe, hast du keine Macht. Mach dir das bewusst. Über den Menschen, der an dir schuldig wurde, der dich vielleicht immer wieder neu verletzt, hast du keine Macht. Das ist eine bittere Erfahrung. Aber eine befreiende, wenn wir uns das eingestehen. Denn das bedeutet, dass ich von diesem Joe wegkomme. Ich muss mich ja nicht immer wieder neu mit dem zusammen in die Badewanne setzen. Aber meine Macht endet da, wo ich sage, nun Joe, sieh doch mal deine Schuld ein. Begreif doch mal, was du da angestellt hast. Das liegt doch auf der Hand. Kannst du nicht einmal ehrlich wahr sein? Und der sagt, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Wo bin ich denn schuldig geworden? Na, Herrschaften mal, also. Na, komm, versteh das. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Irgendwie ist da was für quer gelegt. Geh mal nach Haus, schlaf drüber und morgens doch wieder gut. Und dann geht das immer so weiter. Es wird immer weiter gemacht, als wäre nichts. Und du hängst an deinem Joe fest und er sagt, so what, was ist dein Problem? Ich habe keins. Kennt ihr die Leute? Und du schläfst keine Nacht, du kriegst Magengeschwüre, Herzkrabaster, keine Ahnung, was für Reaktionen. Und die sagen, kein Problem, dein Problem. Deine Macht endet bei Joe Blatter. Und wo beginnt deine Verantwortung? Deine Verantwortung beginnt zwischen Joe und deinem Lebenshaus. Hier. Nämlich da, wo du eine Grenze einziehst zu deinem Lebenshaus und Joe Blatter. Das ist deine Verantwortung. Und diese Verantwortung der inneren Loslösung kann dir niemand abnehmen. Und kein seelsorgerlicher Prozess kann diese innere Lösung dir abnehmen. Aber Jesus Christus ist gekommen, damit diese Ablösung, diese Freiheit, diese Befreiung Wirklichkeit wird in deinem Leben. Und wie kommt es zu einer Ablösung mit einem ganz einfachen Satz, nämlich nimm die Realität an. Nimm die Realität an, die Wirklichkeit, wie sie ist. Sträube dich nicht immer weiter dagegen, das macht dich nur kaputt. Akzeptiere, dass Joe nicht einsehen will. Das ist deine Aufgabe. Da beginnt deine Verantwortung. Du kannst an ihm nichts verändern, aber du kannst deine eigene Einstellung, die kannst du verändern. Mit Gottes Hilfe. Und Annahme der Realität bedeutet, wenn wir es jetzt auf das Thema Vergebung beschreiben oder übersetzen, Vergebung bedeutet nicht, dass sich die Welt verändert. Das ist eine nicht realistische Erwartung. Ich bin Christ und jetzt sind die Menschen doch nett zu mir. Und ich lebe in der Gemeinschaft mit Christen und wir verstehen uns alle gut. Ihr Lieben, das ist nicht die Realität. Und auch die gilt es anzunehmen. Und diese Welt, die verändert sich auch nicht, indem du Christ wirst, sondern die Welt bleibt, wie sie ist, und ihre Ungerechtigkeit bleibt sie, wie sie ist. Und Joe Blatter bleibt auch. Und Gott nimmt ihn nicht weg und sagt, so, jetzt kriegt er aber die Kugel. Das magst du dir wünschen, aber Jesus sagt, nee. Vergebung bedeutet nicht, dass sich die Welt oder dass sich andere Personen verändern, sondern Jesus fordert dich zu vergeben auf, damit du frei wirst von der Last und der Schuld anderer. Jesus fordert dich, deswegen ist es ihm so wichtig, dass du deinen Schuldigern vergibst, damit du endlich deinen Joe los wirst. Das ist ihm wichtig. Damit du den Kerl endlich vergessen kannst. Deswegen ist es ihm wichtig, dass du vergibst, dass du loskommst von diesem deinem Schuldiger. Denn es geschieht Folgendes: Seine Last, seine Schuld, die er an dir getan hat, trägt er immer wieder, schüttet er immer wieder wie so eine Giftbrühe in dein Leben rein. Kennt ihr das? Das taucht immer wieder auf. Und Jesus sagt nun: Vergib, damit das endlich ein Ende hat. Entlass diesen Menschen aus seiner Schuld. Sinne nicht auf Rache. In der Bibel heißt es einmal, die Rache ist des Herrn. Da denken wir, boah, martialischer Spruch. Aber begreift ihr, die Bibel ist nicht aggressiv oder sowas. Sondern darum geht es, um diese Befreiung. Überlass das Gott. Und versuch du nicht, die Welt durch dein Eigenleiden zu verändern. Du veränderst sie nicht. Ich stand gestern im Stadtteil hier Körneblüt auf mit einem Polizeiwachtmeister zusammen. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Und der war Hauptwachtmeister. Und der erzählte mir davon, was es für ihn bedeutet, seinen Beruf zu tun, mit vielen schuldigen Menschen umzugehen und doch keinerlei Macht über sie zu haben. Gerade war wieder eine Schießerei da am Borsigplatz, haben sie einen festgenommen, es gibt keine Anklage, der wird entlassen, morgen ballert er wieder rum. Das erzählte er mir und sagte, wie kann ich damit umgehen? Ich gehe damit so um, dass ich sage, ich habe darüber keine Macht. Ich muss mich um das kümmern, was ich tun kann. Meine Grenze einhalten. Mein letztes Bild. Vergebung befreit. Wir hatten von den verborgenen Gefühlen gesprochen und verborgene Gefühle in dem Keller unseres Lebenshauses, das sind oftmals verbotene Gefühle. Du empfindest, ich bin so traurig, aber ein Christ darf ja gar nicht so traurig sein. Eigentlich sollte ich ja fröhlich sein. Der Herr hat mich doch lieb. Stimmt. Aber du bist trotzdem traurig. Stimmt auch. Ich sollte nicht so wütend sein, denn wütend sein, das ist ein verbotenes Gefühl. Das will doch Jesus nicht, dass wir wütend aufeinander sind. Geht doch nicht. Also verborgen, wegdrücken in den Keller dieses Gefühl. Ich will auch nicht unzufrieden sein oder undankbar. Ich möchte nicht niedergeschlagen sein und viele weitere Gefühle, für die wir innerlich sowas wie ein Tabuschalter haben und sagen, die darf es nicht geben, die will ich nicht zulassen. Aber je mehr du sie verdrängst, desto lebendiger sind die. Einer lacht, er hat es verstanden. Also, das sind die Jungs in deinem Keller. Und wenn denen du sagst, ihr kommt nicht raus zum Fußballspielen, dann machen die Rabatz. Die wollen raus. Verbotene Gefühle führen dazu, dass wir nicht zur Vergebung gelangen. Weil Vergebung bedeutet immer Annahme meiner Gefühle. Ich muss verstehen, was in mir abgeht, sonst kann ich nicht vergeben. Und deswegen ist dieser Prozess der Vergebung auch ein schmerzhafter Prozess. Den nehmen wir nicht so im Vorübergehen einfach mal mit. Es wirkt in unserem Leben zwischen dem Täter und dem Opfer diese Kette, die hier auf dem Boden liegt, die ist es, die uns miteinander verbindet, Täter, dich mit deinem Joe Blatter. Dich mit deinem Joe Blatter. Und Leben ist behindert und geistliches Leben ist behindert und deine Entwicklung als Mensch ist massiv behindert, solange diese Kette nicht zertrennt wird. Und was ganz oft passiert, ist, dass wir sagen, diese Kette gibt's gar nicht. Und wir schippern weiter mit unserem Lebensboot weiter über unseren Lebenssee. Und die Kette, die sieht ja unter Wasser keiner. Nee, eine Kette gibt's da nicht. Aber ich behaupte, diese Kette hält dich, dein Lebensboot, an der Kaimauer des Täters fest. Du kommst davon nicht los, wenn du dich nicht von ihm trennst, wenn du dich nicht befreien lässt durch die Kraft Jesu. Er ist der, der diese Kette durchtrennt. Das ist die Bedeutung Jesu in deinem Leben. Und wie geschieht das? Überraschend erst einmal so, dass Jesus uns darauf hinweist, wenn jemand an dir schuldig wurde, dann tu nicht so, als sei das nicht, sondern dann benenn diese Schuld. Wenn jemand an dir schuldig wurde, sagt Jesus beispielsweise, und du wirst dessen gewahr, dann versöhne dich mit ihm und dann bring dein Opfer da. Jesus liegt es immer daran, dass Schuld beim Namen genannt wird und nicht einfach unter den Teppich gekehrt. Aber Schuldbenennung bedeutet nicht in jedem Fall, dass Joe Blatter sagt, jo, sehe ich ein. Aber er hat darauf ein Recht, seine Schuld zu kennen. Auch dieser Mensch hat ein Recht darauf, damit auch er umkehren kann. Jesus durchtrennt diese Kette, die uns als Opfer an den Täter bindet. Und dazu gehört, dass wir den Mut finden zur Schuldzuweisung. Das ist es, worum es hier geht. Schuld muss ausgesprochen werden. Du musst sie dir klar machen und benennen. Und dann ist der nächste Schritt nach der Schuldzuweisung, geht es ja um die Frage, wer übernimmt denn jetzt die Schuld? Wer kommt denn dafür auf? Unser Joe Blatter häufig nicht, dann wäre die Welt ja in Ordnung, wenn der sagen würde, tut mir wirklich sehr herzlich leid und lass uns wieder in eine gute Beziehung miteinander kommen. Es gibt auch Verletzungen, wo Menschen durchaus sagen, das tut mir sehr leid, aber die Verletzung ist dir dennoch zugefügt und das Gefühl davon bleibt auch nach wie vor. Wer übernimmt also diese Schuld? Und deswegen habe ich hier das Kreuz aufgenommen, weil Jesus nämlich eines tut. Jesus kommt nie zu dir bei dem Thema Vergebung und sagt, immer so schlimm war das doch nicht. Das passiert doch mal. Mensch, nimm hab dich doch nicht so. Ach, Mensch, guck mal, was ich gelitten habe. Oh, das war ein Klecks an der Wand, Mensch. Häng mir doch mit so an nicht in den Ohren. Ja? Das sagt Jesus nicht. Sondern Jesus nimmt jede Schuld des Täters, deines Joe Platters, Jesus nimmt diese Schuld absolut ernst. Er nimmt sie todernst. Jesus sagt, ja, diese Schuld ist grausam und schlimm und sie ist tödlich für dich. Und deswegen bin ich es, der diese Schuld des Joe auf sich nimmt. Vater im Himmel, vergib uns unsere Schuld, vergib mir meine Schuld, wie ich vergeben meinen Schuldigern. Jesus sagt also, das, was ich dir geschenkt habe, Vergebung, das lasse ich auch dem Joe Blatter zukommen. Und wie ich für deine Sünden gestorben bin, für das, was du an Unrecht getan hast, so bin ich auch für die Sünden dieses Menschen gestorben, ob Christ oder nicht. Und mir ist sehr wichtig, dass du diesen Zusammenhang sehr ernst nimmst, dass die Sünde deines Joes nicht in dein Lebenshaus gehört, sondern die Sünde des Joes gehört ans Kreuz Jesu. Da gehört sie. Und nirgends anders. Das hat in deinem Leben nichts zu suchen. Diese Schuld kannst du nicht ausleiden. Sie nimmt Jesus todernst. Er übernimmt diese Schuld. Theologisch sprechen wir davon Stellvertretung. Wie Vergebung befreit, das ist unsere Ausgangsfrage und meine Antwort ist, Vergebung geschieht und befreit dieser Art, wie wir es im Vaterunser beten. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Es geht darum, dass wir die Sünde, die Schuld dorthin tragen, wo sie hingehört. Und sie gehört an das Kreuz Jesu. Im Bild gesprochen geht es darum, dass du die Nägel der Schuld eines Menschen aus den Händen legst und den Hammer aus den Händen legst, den du in der anderen Hand hältst, und aufhörst, dich selber immer wieder damit zu traktieren. Vergebung beginnt, wo du aufhörst, dich selber um der Schuld des anderen willen emotional immer wieder neu zu kreuzigen. Dich immer wieder neu um diesen Mist zu kümmern. Immer wieder durchzuwarten durch die Sünde des anderen, von dem der cool behauptet, die gibt's gar nicht. Seht ihr, ich habe mich lange selbst gekreuzigt. Ich sage das mal in einem solch martialischen Bild. Aber mir ist wirklich aufgegangen, dass dieser Nagel der Schuld nicht durch meine Hände, Füße oder Seite getrieben werden darf und soll, sondern ans Kreuz Jesu gehört. Und dann nimm die Schuld deines Schuldigers, dessen Menschen, was der in deinem Leben an Schuld angerichtet hat. Nimm diesen Schuldbrief, wie es in der Bibel einmal heißt, nimm ihn, trag sie zum Kreuz und nagel das Teil an das Kreuz, wo es hingehört. Jesus alleine kann die Schuld dieser Welt tragen, deine Schuld und die eines anderen Menschen. Wenn du selber versuchst, sie zu tragen, brichst du darunter zusammen. Es wird dich töten. Aber Jesus ist gekommen, um den Tod zu überwinden. Er ist auferstanden. Und diese Kraft hat Christus. Wenn du diesen Weg der Schuld zum Kreuz aber gehst, dann wirst auch du auferstehen. Die Erinnerung bleibt, aber Versöhnung, Aussöhnung in deinem Herzen ist geschehen. Du kannst dich erinnern. Aber dieser diabolische Zusammenhang, der ist durch das Kreuz Jesu unterbunden. Ich fasse zusammen, trag die Sünde dahin, wo sie hingehört. Vergebung befreit, weil Jesus alle Schuld auf sich genommen hat. Wirklich, Jesus trägt die Sünde der ganzen Welt. Das ist unser Bekenntnis. Und Vergebung beginnt, wo du es für jeden deiner Schuldiger durchbuchstabierst, was das heißt. Jesus ist der Richter zwischen dir und deinem Joe Blatter. Und er wird sich darum kümmern. Das kommt noch mal zur Sprache. Jesus wird das nicht unter den Teppich kehren. Er hat es todernst genommen in seiner Lebenshingabe. Und dir wird Recht gesprochen werden zu seiner Zeit. Vielleicht nie in deinem jetzigen Leben. Aber Jesus ist dein Erlöser. Er ist dein Retter, denn er ist der Richter. Und darum habe ich nur eine Bitte an dich, wenn wir über dieses Thema Vergebung sprechen. Bring deine dir angetane Schuld, bring deinen Joe Blatter zum Kreuz Jesu. Und vielleicht sagst du, ich weiß nicht, wie so richtig, wie ich das jetzt so anfangen soll. Fällt mir doch ein bisschen schwer. Es kann gut sein, dass es in diesem Augenblick jetzt nicht geschieht. Vielleicht aber doch. Vielleicht nimmt Jesus gerade deine Ketten und zerreißt die und sagt, Mensch, das habe ich dir heute Morgen gesagt, so ist es. Glaubst du das? Willst du das? Jesus tut solche Wunder und ich wünsche mir von Herzen, dass sie geschehen. Und die Menschen, die Unterstützung auf diesem Weg brauchen, Da wünsche ich dir von Herzen, dass du solch einen Mensch deines Vertrauens findest und den Mut, diesen Weg zu gehen. Wir haben ja nachher Möglichkeit zum Gebet, da kannst du dich mit Menschen unterhalten, ihnen anbefehlen. Wenn du willst, kannst du auch mich aufsuchen in meiner Seelsorge oder Rolf, meinen Kollegen. Aber ich bitte euch herzlich, kümmert euch darum. Amen. Ich möchte noch gern für uns beten. Herr Jesus Christus, darum bitten wir dich, dass du uns befreist von unseren Ketten. Und wir danken dir, dass du die Schuld dieser Welt, diese entsetzlich große Schuld, getragen hast. Und auch die Sünde, die unser Leben belastet und zerstört hat. Herr, schenk uns bitte dein himmlisches Penicillin, deinen Heiligen Geist, der die Bakterien der Schuld und Sünde in uns zerstört. Wir bringen es zu dir, Herr Jesus. Danke, dass du es am Kreuz getragen hast. Hilf bitte meinen Geschwistern. Hilf uns bitte allen, dass wir vergeben, wie du uns vergeben hast. Amen.
Wir haben jetzt eine Zeit der Stille, wo wir diesem Thema auch nochmal für uns persönlich nachgehen können. Den emotionalen Keller anschauen, aufräumen, den Joe identifizieren, Abgrenzung, zum Kreuz gehen. Im Anschluss singen wir dann ein Lied. Informationen für die nächsten Wochen entnehmen Sie bitte dem Gottesdienstzettel. Auf einige Punkte möchte ich doch noch kurz hinweisen. Ich fange hinten an. Am 14.06. ist der Gottesdienst für die Verabschiedung der Jugendlichen aus dem biblischen Unterricht. Und die Jugendlichen waren fleißig, die haben sich nämlich dieses Wochenende darauf vorbereitet und ich bin schon ganz gespannt, was uns da erwarten wird. Nächste Woche Samstag, am 6. Juni, findet der Basistag statt. Der Basistag, ja, das ist im Grunde so ein, ich sag mal, ein theologischer Tag oder ein Vormittag. Das Thema ist Postmoderne. Das hatten wir vor einigen Wochen schon mal. Gestaltet wird der Basistag von Rolf Zürus, Andy Potter und Arne Völkel. Das ist jetzt die Fortsetzung. Es ist aber durchaus auch nicht erforderlich, bei dem ersten Tag dabei gewesen zu sein, sondern wenn Sie Interesse an diesem Thema haben, wie die Postmoderne uns und unser Christsein beeinflusst und verändert, herzliche Einladung. Dann am 7. Juni nach dem Gottesdienst, bitte ziehen Sie morgens dreckige Schuhe an, weil der KIGO macht eine Aktion. Und zwar werden Spenden gesammelt für das Projekt Kajako, Kinder helfen Kinder, vom Bund Freier Evangelischer Gemeinde veranstaltet, für Manila. In Manila werden Kinder unterstützt, dass sie zur Schule gehen können. Und der KIGO sammelt Geld in Form von Spenden. Man kann Dosen werfen, man kann Fruchtspieße essen, Hotdogs essen und sich seine Schuhe putzen lassen. Deswegen, also, ne, nächsten Sonntag, wir achten da auch nicht so drauf. Dann gibt es noch eine Veranstaltung am nächsten Sonntag. Das nächste Wochenende ist ein spannendes Wochenende. Auch nach dem Gottesdienst am Sonntag steht nicht auf dem Zettel, deswegen sage ich es hier an. Wir werden im Anschluss an den Gottesdienst die Möglichkeit bieten, mit euch ins Gespräch über unsere Gottesdienste zu kommen. Es gab ja auch eine Umfrage, an der sehr viele Leute teilgenommen haben. Und die Umfrageergebnisse wollen wir vorstellen, wollen das mit euch diskutieren und auch so ein bisschen darüber sprechen, in welche Richtung wir denn mit dem Gottesdienst weitergehen. Ja, und jetzt auch noch nächste Woche am Sonntag, der Gerd Getschmann hat da eine Ansage und ich halte schon mal den Zettel hoch. Du hast deine Tröte nicht mit.
Da ging das Licht. Ja, vielen Dank. Am nächsten Sonntag, da liegen so Flyer aus, ist um 16 Uhr ein Blechbläserkonzert. Und ich habe letzte Woche beobachtet, wie der Zettel von dem Tisch genommen wurde, drauf geguckt wurde und wieder weggelegt wurde, weil keiner weiß, was ist denn das überhaupt. FEG und Blechbläser, das ist ja nicht unbedingt die Tradition. Hier haben wir ein Stück weit Tradition, denn vor über 30 Jahren haben sich zwei Posaunenchöre zusammengesetzt und haben sich ein Wochenende eingeschlossen, um Dinge zu erarbeiten, die man alleine nicht schafft. Da war ich noch nicht dabei. Seit ungefähr 26 Jahren bin ich dabei und bin froh, dass am nächsten Sonntag wir mit 4 Leuten hier aus der FEG mit dabei sind. Das ist nämlich auch eine gute Tradition, dass dieser Kreis nicht geschlossen ist, sondern immer wieder neue Leute dazukommen. Der Teilnehmerkreis, ja, das sind Kinder von 12, 13 Jahren bis hin zu Opas in den 70ern. Und wir schließen uns halt 4 Tage ein, haben am 7.6. nächste Woche um 16 Uhr hier unser Abschlusskonzert und ich würde mich echt freuen, wenn ihr mit dabei seid.
Dankeschön. Wir beten jetzt gemeinsam das Vaterunser. Ich bitte Sie dafür aufzustehen und im Anschluss stellen wir uns unter den Segen Gottes. Vater unser im Himmel. Er, der einzige Gott, rettet uns durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ihm gehören Herrlichkeit, Hoheit, Macht und Herrschaft von Ewigkeit her, jetzt und in alle Ewigkeit. So segne euch der allmächtige Gott. Amen. Ich wünsche allen noch einen schönen Sonntag.